Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Der Podcast wird vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Wir haben mit unserem Startup Fragments Büroräume im Lab in der Medienstadt Babelsberg gemietet und ich kann auch hier Ihre Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Die Rede ist von Mirko Lorenz, Innovationsmanager bei der Deutschen Welle und einer der Mitgründer des Datenjournalismus-Tools DataWrapper. Mirko, vielen Dank, dass du bei mir bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mirko, wir kennen uns seit, ich habe jetzt mal nachgerechnet, 15 Jahren, ob du es glaubst oder nicht. Wir waren bei der Deutschen Welle viele Jahre Kollegen, haben an verschiedensten EU-Projekten gemeinsam gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Vision Cloud erinnern kannst. Da ging es um Cloud Computing und wie eine sichere und effiziente Cloud-Umgebung aussehen muss. Ich kann mich da noch an den Begriff Interoperability erinnern, der damals immer umherschwirrte und mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Und dann durfte ich dich ja im Endeffekt von der Seitenlinie beobachten, wie du DataWrapper gedacht, geformt und gegründet hast. Und das war für mich, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals so gesagt habe, aber eine wahnsinnig spannende Zeit und auch eine prägende Zeit, weil ich dir da eben über die Schulter schauen durfte. Da ging es zum einen für dich natürlich um die Finanzierung. Ich kann mich da an viele spannende Gespräche erinnern. Es ging darum, die Leute aus der Journalisten-Community zusammenzubringen, um zu verstehen, welche Probleme eigentlich zu lösen sind. Du erinnerst dich sicherlich auch an die bekannte Konferenz in Amsterdam, wo wir uns alle zum ersten Mal getroffen haben, wo ja auch vieles gestartet ist damals. Ich kann mich daran erinnern, dass du dir so viele Gedanken darüber gemacht hast, wie man so ein digitales Tool technologisch eigentlich bauen muss, wie das Marketing darum gestrickt werden muss, wie das Team herum zu suchen ist, um so einen funktionierenden Laden draus zu machen. Und wenn ich da jetzt von außen drauf schaue, ist DataWrapper für mich ein absoluter Erfolg, weil es mittlerweile ein Standardtool für DatenjournalistInnen geworden ist. Ich sehe überall DataWrapper-Grafiken und weiß, dass es in der journalistischen Ausbildung auch verankert ist. Das ist meine Wahrnehmung. Und deshalb zunächst erstmal die Frage, wie ist denn deine Wahrnehmung? Wenn du zurückblickst auf die letzten Jahre, bist du zufrieden, wo DataWrapper jetzt steht, was ihr bisher erreicht habt?
Doch, ohne Einschränkung, da bin ich super happy mit. Also wir alle als Team, das ist sicherlich, sagen wir mal, im journalistischen Bereich, wo es ja meistens heißt, schwierig mit journalistischen Inhalten oder Tools Geld zu verdienen, schon finde ich ein Beispiel, das ja auch ein bisschen Mut machen kann, dass das überhaupt geht. Und DataWrapper hat da so an verschiedenen Stellen so auf eine schöne Art so registered, ne? So wird von vielen Leuten benutzt, wird in der Ausbildung benutzt, kann man kostenlos benutzen, wird professionell benutzt, ist in den USA sehr erfolgreich, von Berlin aus, von Deutschland aus. Wir machen deutlich mehr Umsatz außerhalb von Deutschland als innerhalb von Deutschland. Den meisten Umsatz machen wir in New York. Das ist schon sehr positiv.
Mhm. Was würdest du denn sagen? Ein paar Sachen hast du gerade schon angesprochen. Was waren so die wichtigsten Meilensteine, um DataWrapper etablieren zu können, beziehungsweise um sagen zu können, DataWrapper ist etabliert? War es dann eine gewisse Form der Finanzierung, euer Geschäftsmodell, das dann irgendwann funktioniert hat? War es die Akquise von ganz wichtigen KundInnen, die dann wirklich so einen Spike nach oben für euch gebracht haben? War das das Recruiting von Teammitgliedern? Was waren so die wichtigsten Punkte, die es zum Erfolg gebracht haben?
Also eigentlich ist es ziemlich einfach. Wir haben es geschafft, ein Werkzeug bereitzustellen, das zu einer Verhaltensänderung bei Nutzern führt. Also wer das einmal kennengelernt hat und einen Bedarf an Diagrammen oder Karten hat, der bleibt meistens dabei. Das ist so die Erfahrung. Also nicht für alles. Manche Sachen in Datenjournalismus-Redaktionen werden selbstverständlich von Hand programmiert und so weiter. Nur, also es ist einfach ein leicht zu benutzendes Tool. Diese Verhaltensänderung ist der Schlüssel. Also wir haben alle möglichen Phasen. Wir haben ja angefangen, hatten gute Nutzung. Immer jede Woche, wenn wir geguckt haben, selbst in der Frühphase mit der Beta-Tool, waren da mehr Nutzer drauf, ohne dass wir irgendwie groß Marketing gemacht haben. Wir haben bis heute, ehrlich gesagt, noch nie Marketing gemacht. Wir schalten keine Anzeigen und wir rufen niemand an, ob er das benutzen möchte. Wir warten darauf, dass die Leute sich melden. Was sie Gott sei Dank tun. Ja.
Wie sind sie denn am Anfang auf euch gekommen? Also irgendwie müsst ihr ja doch schon auch darüber gesprochen haben. Ansonsten hätten
doch... Ja, das stimmt, aber das war gar nicht so viel. Wir hatten jetzt neulich, letztes Jahr, 10-Jähriges. 20.
Wahnsinn.
Ja. Und da habe ich tatsächlich die Leute aus der Frühphase alle angerufen. Gibt es auch einen Blogpost zu, ist ganz lustig. Also vielleicht in kurzer Form, die damals das so erlebt haben. Zum einen hatte ich ja damals viel mit Nicolas Kaiser-Brill zu tun, der auch diese allererste Version programmiert hat, bevor Gregor Aisch, unser heutiger CTO, dann losgelegt hat. Dann gab es ja so einen lustigen Moment, wir hatten das gelauncht und ich habe einen Tweet abgesetzt, hier, guckt euch das mal an. Und eine Stunde später hatte eine Dortmunder Redaktion ein Diagramm gebaut und veröffentlicht. Und die Kollegin habe ich auch noch erreicht, die ist immer noch Journalistin und sie sagt, ja, das war total cool, wir haben gedacht, das ist so schwierig und dann war das so leicht und wir haben in der Redaktion gejubelt, dass das Diagramm da draußen war, fanden wir super. Diese Erfahrung, Journalisten fanden das cool, dass es plötzlich so einfach wurde, dass sie plötzlich ihre Narrativ, ihre Story eben nicht durch ein Bild, durch ein kleines Diagramm erweitern können. Dafür ist DataWeb ja auch gedacht. Ne? Im Fluss der Erzählung, an der Stelle, wo Daten besser geeignet sind, wo wir ein Defizit gesehen haben, deswegen haben wir ja DataWeb gegründet. Also in diesem Narrativ es voranzutreiben mit dieser Datenperspektive, die ja teilweise tiefer reingeht oder viel weiter rein. Also man hat ja mehr Möglichkeiten als mit Bildern, Videos oder anderen Darstellungsformen, um die Geschichte klarer zu machen. Ja, und wir waren dann in Perugia beim Journalism Festival und haben Simon Rogers beackert und haben gesagt, Simon, das musst du dir angucken, das ist total cool. Und den wiederum kannte ich aus der von dir erwähnten Konferenz in Amsterdam, die wir ja auch organisiert haben damals. Ja, und dann hat das so seinen Lauf genommen. Die Aktivität da mit Simon Rogers hat mehr Wirkung gehabt, als wir gedacht haben, weil es gab beim Guardian damals kein Tool. Und er hat fröhlich 1000 Diagramme mit Created with DataWeb auf dem damals sehr populären Guardian Data Blog veröffentlicht. Das hat geholfen. Hm. Also es hat uns bis heute geholfen, dass die kostenfreien Diagramme steht halt drunter Created with DataWeb. Und ich glaube, das ist eine sehr effektive Form, auf dich aufmerksam zu machen, ohne dass du den Leuten so auf den Zeiger gehst. Weil, ne, ist ja relativ logisch, wenn dich jemand für Diagramme interessiert, dann guckt er auch, wo ist denn das her? Und das ist ein bisschen die Herausforderung mit DataWeb oder ähnlichen digitalen Tools. Es ist halt nicht für 100% der Leute interessant. Es ist vielleicht für 3 bis 4 Leute in der Redaktion von 30 wirklich spannend. Alle anderen gucken da so drauf und denken, naja, muss ich das jetzt noch machen? Ich mache schon so viel. Aber für die Spaß dran haben, da haben wir meiner Meinung nach eine Fanbase, also Leute, die das wirklich gerne nutzen, weil sie sagen, das steht mir nicht im Weg. Das macht mir das Leben leichter und ich kann viel damit machen und bin froh, wenn meine Redaktion das kauft, weil der entscheidende Unterschied ist ja dann, dass man das Layout dann im Layout der eigenen Publikation direkt hat, also nochmal zusätzlich Zeit spart, das ist der Hebel.
Das hört sich aber so an, als ob ihr damals wirklich ein Produkt gebaut habt, eine Lösung gebaut habt, die einen Bedarf deckte. Wie bist du darauf gekommen, dass man das braucht?
Also ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man in kürzester Form runterbrechen, warum es jetzt hier funktioniert hat und also was sind die Gründe. Ich denke, meine Vorerfahrung, positiv wie negativ, mit Gründungen. Ich komme ja aus dem Journalismus, hatte aber schon rund um 2000 was mit dem Handelsblatt gemacht, was ja erlebnisreich war, hier New Economy. auch lehrreich. Und ich habe damals festgestellt, wie viele Defizite ich habe, weil die Gestaltung von so, du nimmst Geld und Leute und Know-how und Zeit und versuchst daraus was zu bauen, was nachhaltig ist. Das war damals schon mein Ziel, das hat aber damals nicht geklappt. Und dann bin ich in der Innovationsabteilung bei einem großen deutschen Medienhaus, das ist die Deutsche Welle. Und mein Ziel war, einmal was zu bauen, das nachhaltig ist. So raus aus dieser Förderkulisse. Ich glaube, das wünschen sich viele, ist aber trotzdem nicht so einfach. In den Förderprojekten ist das auch tatsächlich teilweise aufgrund der Förderbedingungen komischerweise besonders kompliziert. Und du ja auch, wir waren ja als Trainer, Tutoren für junge Journalisten unterwegs und dieses Datenthema hat mich dann wirklich gepackt, das hat mich interessiert. Also habe ich mein Know-how mit da reingebracht und überlegt, was wäre so die kleinstmögliche sinnvolle Gründung, wo jemand Bedarf hat, weil das bisher viel schwieriger ist. Und da gibt es natürlich immer noch 1 Million Möglichkeiten, dass das schief geht, aber ich glaube, Simplizität und Mangel an Möglichkeiten. Ich wollte keinesfalls Fremdkapital haben, dafür war mir die Idee zu klein. Es gibt sicherlich Ideen, wo du sagen kannst, gib mir 10 Millionen, ich bringe dir 100 Millionen zurück, in welcher Konstellation auch immer. Und ich meine, erst ab diesen Summen ist es halt interessant. Ne? Das alles andere ist so ein bisschen, ist nicht wirklich amerikanisch gedachte Venture-Capital-Geschichte. So, und das war das alles nicht. Das war eher klein-klein in einer Branche, die wirklich aufs Geld guckt, wo mir viele Redakteure sagen, hör mal, wir haben hier keine 20 Euro für ein Abo, das ist schwierig. Ja. Das war Faktor Nummer 1. Ich glaube, eine gute Gestaltung auf diesen, geh rein, bau deinen Chart und geh wieder raus. Also ein gutes Verständnis von journalistischen Arbeitsweisen. Mhm. Eben wenig Zeit, kommt immer was anderes. Brauche ich gar nicht für morgen zu planen. Ich weiß nicht, was ich morgen mache. Morgen ist auch wieder Hektik. Also ich kann das machen. Das zweite war, dass ich den Gregor Eisch aus der Szene heraus kennengelernt habe. Das heißt, wir hatten einen technischen Entwickler, der dann ab dieser Beta-Phase innerhalb von 9 Monaten die 1.0er-Version gebaut hat. Und dann hatte das schon ziemlich Hand und Fuß. Wir hatten damals auch ein paar direkte Wettbewerber. Es lag so ein bisschen in der Luft, das Thema. Und ich weiß, ich habe die immer getroffen, hier die Kollegen von Infogramm, die waren irgendwie Venture-finanziert mit 10 Leuten, standen dann um mich rum. Wie viele seid ihr eigentlich bei DataWeb? So, ja, anderthalb, weil ich hatte das ja nur als halben Job, weil ich noch einen Fulltime-Job daneben hatte.
Ja.
So, und dann muss man sagen, dann haben wir eine Zeit lang so rumgekrebst und hatten ja noch die interessante Achterbahnfahrt, dass Gregor aufgrund dieses Launches zur New York Times abgeworben wurde, zum Grafikteam, was intern auch nicht für Stress gesorgt hat. Ich dachte, es tut mir so leid, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, ich würde da schon gern hin. Ja, ich sage, verstehe ich. So. Ja, dann geh, und aber behalt mal deine Anteile hier und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir dich zurückkriegen. Das hat 4 Jahre gedauert, aber dann hatten wir ihn zurück, was sehr cool ist. Auch eine atemberaubende Geschichte ist, weil das klappt ja normalerweise nie.
Ja.
Ja, und dann in der Phase haben wir David Kokeling kennengelernt, hier unseren heutigen CEO, der damals noch super jung war, hat mir einen super Vortrag gehalten. Eigentlich über, ich glaube, Inbound-Marketing, aber ich fand das so überzeugend. Ich sage, was willst du denn machen? Ja, programmieren und verkaufen. Ich sage, da bist du ja richtig. War genau die Phase. Und im Grunde habe ich dann gesagt, also lass uns mal probieren. 3 Monate gibt es natürlich Geld. Eine Frage, wie alt bist du? Ja, 19. Okay. Ich sage, okay, dann mache ich dir jetzt ein Angebot, das machen die anderen dir nicht. Mir ist das egal, wie alt du bist. Wenn du das, was du mir gerade erzählt hast, umsetzen kannst für uns, dann bin ich super, super dankbar. Und dann ist mir das Alter einfach egal. Und ich glaube, in diesem Softwarebereich muss man diese Flexibilität mitbringen. So, und ich glaube, das ist die kurz erzählte Geschichte. Eine Nutzungsänderung, die dem Nutzer tatsächlich was vereinfacht, in einem sehr klaren Segment, wo man ein bisschen Ahnung haben muss oder Erfahrung mal in der Redaktion gewesen sein muss. Man darf einer Redaktion nichts aufoktroyieren. Das machen Redakteure üblicherweise nicht. Und ja, dann diese 3 Gründer, die ja alle noch da an Bord sind. Das ist alles super. Also das ist sehr, sehr positiv.
Ich weiß, dass dir ein gut funktionierendes Team immer besonders wichtig war. Und zwar über die fachlichen Skills hinaus, die natürlich so Grundvoraussetzungen sind. War es dir auch immer wichtig, dass sich die Leute motiviert fühlen, gut aufgehoben fühlen und dass deren Potenzial wirklich bestmöglichst ausgeschöpft werden kann. Und das DataWrapper-Team ist ja jetzt auch mittlerweile, ich habe auf der Webseite gestaunt, stark gewachsen. Nach welchen Kriterien suchst du dir oder sucht ihr euch die Leute aus? Wie sieht so ein Recruiting-Prozess bei Data Wrapper aus? Du hast ja jetzt von der Speerspitze gesprochen, von Gregor und von David. Wie sieht es bei den anderen aus? Worauf schaust du da?
Also eigentlich ging das von da aus so weiter. Wir sind dann ja von Köln, Bonn, Bad Honnef. Bad Honnef war so komisch, man schickte amerikanischen Kunden eine Rechnung aus Bad Honnef. Hab ich mir gedacht, ist auch ein bisschen nicht so richtig optimal, ob die das verstehen.
Großartig, das ist euer Erfolgsgeheimnis.
Ja, da wurden viele Witze darüber gemacht. World Headquarter, Bad Honnef. Das war ja im Grunde so eine Wohnzimmergeschichte eine ganze Zeit. Und dann kam Gregor wieder und dann sind wir nach Berlin umgezogen. Das haben wir in Perugia auf dem Dach vom Hotel Fortuna so besprochen. Ich habe dann gesagt, ja, also jetzt hier mit Startup, also das komplette Set. Ich habe jetzt schon viel Zeit, investiere auch viel Zeit, aber jetzt noch nach Berlin umziehen, Kind und Kegel zurücklassen, das ist ein bisschen so, macht ihr mal. Und das ist so der Grund, warum ich mich so in so eine Sonderrolle da bewegt habe. Irgendwann. Ich habe jetzt auch nach 10 Jahren ja die Geschäftsführung dann also de facto abgegeben. Ich bin auch eingetragen, aber das wird jetzt auch komplett beendet im September. Also bin ein Aufsichtsrat in einer Firma, die eigentlich keinen Aufsichtsrat hat. Aber alles okay, also alles easy. Wir haben Gott sei Dank mit diesem super. Das ging so weiter mit guten Leuten. Also wir hatten mittlerweile Lisa Muth, früher eben Lisa Charlotte Rost, hat geheiratet, hat ihren Namen gewechselt. Ein absolutes Talent, was Datenkommunikation anbelangt, eine Designerin, mega Blogposts, also wirklich edukative Inhalte zu dem Thema, die von allen sehr geschätzt werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir uns wünschen, dass bei uns Leute kommen, die Bock auf dieses Datenjournalismus-Thema haben. Es hat sich jetzt in den letzten, ich würde sagen, 3 Jahren stark verändert. Mittlerweile haben wir eigentlich keine Leute mehr, die sich so stark für Journalismus interessieren. Das war bei Gregor die besondere Qualität. Ein super Programmierer, der sich sehr für journalistische Ausdrucksformen interessiert. Also der mit Diagrammen so richtig für Aufsehen sorgen möchte, was er auch kann, was er auch bei der New York Times gezeigt hat. Und dieses im Grunde in das Tool einfließen lassen und den Leuten die bestmögliche Option für coole Chart-Diagramme und Karten zu bieten. Ja, mittlerweile sind es Leute, die sich sehr stark für Svelte interessieren, weil das ist die von uns am stärksten benutzte JavaScript-Library und die sagen, ja, es ist ein cooles Projekt, weil ihr seid ja sehr intensiver Svelte-Nutzer und dann kann ich mich hier weiterentwickeln und so weiter. Also wir haben immer mehr Entwickler in diesem Bereich. Wir haben alle Teams, wir haben das jetzt aufgeteilt, das war früher nicht so. Wir haben ein Backend-Team, ein App-Team und ein Data Visualization-Team, die jetzt auch mittlerweile eine gewisse Mannstärke haben, dass sie die Probleme auch lösen können, die wir so lösen müssen. Die Komplexität der technischen Herausforderungen, die wir da so meistern müssen, was Skalierung, neue Charttypen, Erneuerung, Refactoring ist deutlich gestiegen. Also wenn ich gewusst hätte, wie kompliziert das werden wird, hätte ich damals viel mehr Angst gehabt und hätte das wahrscheinlich einfach gelassen.
Das ist tatsächlich eine Frage von mir, weil ich weiß, wie viel Zeit und Nerven es dich vor allem am Anfang gekostet hat, schon damals. Ich möchte nicht wissen, wie es mittlerweile ist. Was hättest du rückblickend gern früher über diesen Gründungs- und Wachstumsprozess gewusst? Und ja, die allseits beliebte Frage, würdest du es nochmal tun?
Also was uns da durchgetragen hat, war die von Woche zu Woche steigende Nutzung ohne Marketing. Das war, also immer wenn man da drauf geguckt hat, hat man wieder Mut gefasst. Die schlimmste Phase war so zwischen 2013 und Ende 2014, knapp 2 Jahre, als der Gregor nicht da war. Da haben wir mit einer Agentur gearbeitet und aber das war anstrengend. Das war auch teilweise eine Grenzerfahrung, so wo ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann hat es aber ein paar Tage gedauert, dann kam wieder irgendwas Positives und neue Nutzer und so weiter, dann ging es weiter. Und seit der David da ist, haben wir so die Ökonomie in den Griff gekriegt und sind ein ganz properes Software-as-a-Service-Unternehmen. Wir hatten einen gewissen Umsatz, als ich das damals übergeben habe, also ich glaube 250.000 Euro, was für nebenher ja okay ist, aber eben auch noch keine richtige Firma. Ja, mittlerweile also seitdem haben wir uns, wir sind, ab und zu touchieren wir so bei den Ausgaben die Einnahmenseite und gucken wir alles sehr genau hin. Aber das ist wirklich wunderbar bei Software as a Service, wenn es denn funktioniert, dass du recht stabile Einnahmen hast. Also das ist nicht die Herausforderung.
Mhm. Ich wollte nochmal zurück auf das Team. Du hattest gesagt, dass das Interesse der neu ankommenden Mitglieder nicht mehr unbedingt Journalismus ist. Ist das ein Problem?
Nee, das glaube ich nicht. Das ist, die ganze Firma ist so stark auf diesen Bereich geeicht, das kriegt man schon mit, wo das hingeht. Andererseits ist es so, wir wünschen uns eigentlich, dass wir eben den Journalismus so bedienen, wie wir das tun, aber vielleicht eben auch noch andere Bereiche erobern, im Bereich Finance. Wir haben jetzt einen großen Statistikkunden, also eine Landesstatistik, die in der Schweiz.
Aber es bietet sich ja wirklich an, ne? Also eigentlich erstaunlich, dass das noch nicht komplett etabliert ist.
Also eine Erfahrung ist, jenseits dieses lebendigen Pfades, der so weiterführt, gibt es so wirklich erschreckende Abgründe, so mit Spitzen, mit tiefen Kuhlen, mit spitzen Stangen drin, in die man auch reinfallen kann. Also es kann auch schief gehen. Also wir sind ja immer sehr reingeblieben. Wir machen bestimmte Charttypen nicht. Wir haben nie versucht, das so aufzublähen und da so etwas draus zu bauen, was es eigentlich nicht ist. Ein PR-Tool oder sonst irgendwas. Das soll, du hast Daten, du möchtest die bestmöglich innerhalb der Regeln visualisieren. Das kannst du damit machen. Die Karten sind ein Sonderfall, das hat sich deutlich weiterentwickelt. Wir haben ja noch weitere Kartentypen. Also allein diese Ausbuchtung mit den sogenannten Locator-Maps, das sind ja Tile-Based-Maps, wo man halt so einen Ausschnitt machen kann. Das ist für viele Redaktionen wirklich, haben wir sehr viel positives Feedback gekriegt, weil wenn zum Beispiel die Grafikabteilung gar nicht mehr da ist am Wochenende, was Schlimmes passiert, man muss eine Karte erzeugen, dann geht das. Das ist dann so eins unserer Assets. Aber allein die Tiles zu aktualisieren, beschäftigt 1,5 bis 2 Leute.
Ah ja.
Also das ist eine Herausforderung. Das ist nicht ganz, weil da verändert sich halt viel mit den Straßen und so weiter. Mhm. Und das abzurufen über OpenStreetMap und das zu koordinieren, dass das neu geschrieben wird, das ist schon auch eine, also diese Art komplexe Aufgaben haben wir immer, immer mehr bekommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ein Problem ist, weil ja, die Fallhöhe der Komplexität ist einfach da. Also ich nenne noch ein anderes Beispiel. Man kann unsere Diagramme drucken. Das bedeutet, du erzeugst im RGB-Farbraum ein Diagramm, das dann auf CMYK, also den Druckfarbraum, übertragen wird. Das geht aber eigentlich gar nicht so, weil der CMYK-Raum größer ist, also feiner getuned als der RGB-Raum. So, das heißt, musst du eine Lösung für finden. Dann sagen uns die Kollegen, haben wir damals mit der Süddeutschen sehr eng zusammengearbeitet, so eine dünne schwarze Linie wollen wir nicht viermal drucken, also mach das so, dass dann alle anderen Farben wegfallen. Mhm. Ein Jahr Arbeit. Du kannst das auch in Illustrator aufmachen. Also das meine ich, das hat sich in der Technik herausfordernd immer, immer weiterentwickelt. Und die Kunden sagen dir auch ziemlich genau, was sie da brauchen. Mhm. Und ja, das bauen wir dann.
Mhm. Das heißt also, die Tatsache, dass es so simpel ist, kann nur gewährleistet werden, weil im Hintergrund bei euch diese komplexe Arbeit übernommen wird, damit das die JournalistInnen im Endeffekt gar nicht mitbekommen und damit auch nicht genervt werden.
Ja, das ist so. Also wir nehmen da viel weg, was eigentlich nicht ganz so einfach ist. Und lass uns einfach aussehen. So der berühmte Zirkustrick. Das ist der Verdienst von Gregor und den ganzen Entwicklern im Team.
Wie würdest du denn den aktuellen, wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen, den aktuellen Stand des Datenjournalismus in Deutschland beschreiben? Du hast ja Einblicke in die Redaktionen durch die Zusammenarbeit. Gibt es deiner Meinung nach genügend Datenteams in den Redaktionen? Wir haben natürlich die Julius Trögers und die Henrik Lehmanns und so weiter, aber wie sieht es zum Beispiel im lokalen, regionalen Bereich aus? Ist da Datenjournalismus angekommen als etablierter Teil des journalistischen Prozesses?
Also ich denke schon. Man kann damit ein Experte werden, der gut beschäftigt ist. Das sehen wir an vereinzelten Beispielen. Das wiederum sorgt aber dafür, dass es durchaus ein Interesse und eine Bereitschaft oder eine Wahrnehmung gibt. Ah, okay, das ist ein Thema. Tatsache ist, dass speziell die Zeitungen und auch viele Online-Medien nach wie vor unter starkem Druck stehen. Also es gibt mittlerweile ja ein paar hinter Paywalls, denen es, glaube ich, insgesamt auch besser geht. Das hat sich stabilisiert. Nur dann hast du halt das Dilemma, dass halt nur ein ausgewähltes Publikum deine Sachen auch voll sehen kann. Also Datenjournalismus hat sich auf eine gewisse Art etabliert. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, wozu brauchen wir das? Was soll der Quatsch? Aber by and large, das, was wir uns damals als Community, so ich verstehe mich auch als Teil so einer Aufbruchscommunity, die das neu entdeckt hat, das war ja nicht völlig neu um 2010 oder 2009, aber Leute wie Lorenz Matzert oder andere, das war ich ja nicht der Einzige, der gesagt hat, da müssen wir stärker hingucken, da müssen wir mehr mitmachen und so weiter. Wir brauchen Daten in der Berichterstattung, wir können das nicht ignorieren. Und das Argument, bin ich gut in Mathe, das gilt da auch nicht, das kann nicht sein. Was total genutzt hat, war die Krise mit Corona. Mhm. Corona hat dafür gesorgt, dass Daten, also das habe ich mit einem Kollegen vom NDR in einem Interview sogar besprochen, er hat mir das gesagt, er sagt, plötzlich guckt die Geschäftsleitung auf die Zahlen und sagt, die Daten sind ja direkt nach dem Wetter, weil es eine Verhaltensänderung gab. Also die Leute guckten halt, wie wird das Wetter und wie sieht es mit Corona aus, darf ich überhaupt raus? Mhm. So. Und deswegen haben diese Teams mehr Ressourcen gekriegt, zumindest in der Zeit. Ich weiß nicht, ob sich das so durchgetragen hat, aber üblicherweise ist es so, wenn einmal so Ressourcen bereitgestellt werden, dann geht das nicht zumindest auf Null zurück. Du hast so eine Welle nach oben. Und das ist in Corona passiert, aus nachvollziehbaren Gründen. Und jetzt ist das Thema Klimawandel zum Beispiel. Also die datengetriebenen Themen haben ja nicht an Relevanz verloren. Also ich glaube, das hat sich etabliert. Ich habe so ein bisschen anderen Blick auf die Zukunft. Da hätte ich so ein paar Forderungen, aber will jetzt nicht alles in eine Antwort reinpacken.
Wie sehen denn deine Forderungen an den Datenjournalismus der Zukunft aus?
Also im Moment rege ich mich ab und zu ein bisschen auf, wenn Daten als so eine Art vordergründige Genauigkeitsversprechen benutzt werden, zum Beispiel eben Hitzedaten und so weiter. Das ist sehr besorgniserregend, aber aus den einmaligen Daten dann sofort zu schreiben, was das bedeutet, dieser Vermutungsjournalismus, der in die Zukunft geht, das halte ich für schwierig. Ich nenne ein Beispiel, deswegen interessiert mich das, was das Bonn Institute oder Constructive Journalism hat, total. Würde ich gern mehr machen und mehr verstehen und besser sehen, wie man das macht. Ich sage ein Beispiel. Wir haben eine ländliche Region, die auch von einer lokalen Tageszeitung betreut wird. Und die hat ja einen gewissen Wasser- und sonstige Haushaltsdaten. Mhm. Ich glaube, wir werden in bestimmten etwas trockeneren Regionen anfangen müssen, Wasser zu sammeln, wenn das gerade regnet und nicht einfach versickern lassen. Mhm. So, das ist ein Datenthema. Wie viel haben wir beiseite gelegt? Ja, wie sieht das aus? Ansonsten überfallen uns und den Journalismus ja auch diese Daten aus dem Bauernverband, wo es ja irgendwie nie ganz passt. Entweder ist es zu trocken oder zu nass. Ja, wir können nicht einfach erwarten, dass die Umwelt um uns herum, die wir so stark belasten, immer so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Das wird eine Herausforderung. Und ich glaube, das lässt sich auch was machen, ohne dass ich jetzt das so schön reden möchte. Das ist sicherlich sehr komplex und eine Herausforderung und auch teilweise beängstigend. Aber ich finde, man muss die Angst da ein Stück weit rausnehmen und das so ein Stück weit in konkretes Tun umwandeln.
Und dieses Tun basierend auf den Daten, die JournalistInnen aufbereiten oder?
Ja, ich glaube, das kann total helfen. Vielleicht fasse ich es noch auf eine andere Art, die vielleicht gut verständlich ist. Niemand interessiert sich für Daten über Häuser, außer er oder sie will gerade ein Haus verkaufen. Ja, dann werden alle umlaufenden Daten von Verkäufen als Indikatoren benutzt. So, das bedeutet, wir als Menschen wir raten uns da rein und versuchen, aus den Daten abzulesen, wie unser Umfeld sich gestaltet. Und das ist halt die große Chance des Datenjournalismus, unsere Sensorik ein Stück weit zu erweitern. Weil raus aus dem reinen Beobachten hin zu dem nicht Beobachtbaren, also wie viel Wasser ist im Boden, was sind die Hauspreisentwicklungen in dieser Region, wie geht das weiter, welche Faktoren wirken darauf ein. Und das würde dem Journalismus insgesamt gut tun, der meiner Meinung nach negativer geworden ist, der versucht, sich interessant zu machen durch sehr häufig sehr Befürchtungsdaten, Befürchtungssachen. Oh, jetzt ist das passiert, jetzt wird sich das fortschreiben in alle Ewigkeit. Mag ja sein, sonst wird man ja die Headline gar nicht schreiben können. Aber ist das wirklich so? Und wie geht's weiter? Und ich finde es auch einfach unfair der nächsten Generation gegenüber, dass eine also eine bestimmte Generation der anderen Generation erzählt, wie schrecklich alles ist und wie schrecklich es wird. Also da konstruktiver ranzugehen, nach Lösungen zu suchen, auch schrittweise. Sei es mehr Fahrradverkehr, Wasserhaushaltsspeicherung, andere Formen des Wohnens, Tiny House Genehmigungsverfahren reduzieren und was auch immer. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und die werden sehr stark in Daten gespeichert. Und da braucht es Erzähler, die sagen, wie weit diese Formeln, die Formeln, die man braucht, um die Zukunft zu gewinnen, schon korrekt sind. Also wie die aufgehen.
Das heißt also, so eine Kombination aus konstruktivem Journalismus und auch serviceorientierten Journalismus, dass man sich also überlegt, welche Daten sind denn in welcher Form überhaupt interessant und wie kann man die gestalten und wie kann man diese Daten erzählen?
Ja, und ich glaube nach wie vor, da glaube ich schon seit Beginn dran, dass es da Nischen gibt, in denen man Geld verdienen kann. Ich glaube auch, dass es nicht ganz so leicht ist, aber Unternehmensberatungen machen zum Beispiel relativ viel Geld mit Interpretation vorhandener Daten. Die erheben ja häufig auch Daten, die gehen dann im Unternehmen rum, fragen, wie läuft's, und machen dann neue Formeln. So, und auf kommunaler Ebene, also mir ist das wichtig, dass es nicht nur so ein Top-Level Paywall-Journalism ist. Weißt du, ich habe ein Abo für den Economist, für die New York Times und noch ein paar andere für Zeit Online. Aber ich werde ja keine 15 Abos haben. Also was ich ja eigentlich brauche, ist Dinge, die mir helfen in meinem Leben bei der Planung. Und zwar nicht so werbegetrieben sind und mir dauernd irgendwas vorspiegeln wollen, sondern wirklich auf meiner Seite sind. Und da erwarte ich dann von der Gegenseite auch, dass sie Daten haben. Und wie sollen sie mir sonst bessere Tipps geben? So beobachten kann ich ja selber auch.
Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Wasserthema eingehen, kritisierst du, dass diese Daten gar nicht gesammelt werden oder kritisierst du, dass diese Daten, die gegebenenfalls vorhanden sind, nicht erzählt werden?
Ja, also ich glaube, da ist keine Zusammenarbeit. Also es gibt, glaube ich, Um das festzustellen, muss man dann Brand 1 lesen. Da stellt man fest, ist gar nicht alles total düster. Es gibt überall so Leute, die clevere Sachen machen, interessante Sachen machen, die einem auch sagen wir mal, so Auftrieb, mentalen Auftrieb geben, weil es interessant ist, dass die so tolle Lösungen haben. Und ich glaube, dass Berichterstatter, vielleicht nicht unbedingt im engeren Sinne Journalisten, aber Berichterstatter, Chronologen, Datenanalysten, ein Zusammenspiel mit den Institutionen haben müssen. Das ist bisher eher negativ. Das wird ja dann wahrgenommen von der Behörde. Oh, da ruft ein Journalist an, der will uns kritisieren. Also das ist, ne, es gibt eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, ihr kriegt das nicht auf die Kette, schreibt da jetzt mal einen hämischen Artikel drüber. Also ich fände es gut, wenn so Einzelbeispiele, so Pilotprojekte angeguckt würden. Ist das schon die Formel? Ist es nicht? Was fehlt da noch? Wie könnte das besser sein? Gibt es eine Region, die gut Wasser sammelt, die also auf die Veränderung dieses Wasserüberflusses zum Wassermangel oder Wassermanagement schon reagiert hat und eine gute Lösung gefunden hat? Was können wir daraus lernen? Und sich dann das so weiterzuerzählen. Ich glaube, so funktioniert Veränderung. Und da könnte Kommunikation eben auch Journalismus, der kann das ja immer noch kritisieren, wenn es nicht lang schnell genug geht, was in vielen Fällen tatsächlich der Fall ist. Aber diese Konstruktivität, diesen Begriff der Konstruktivität, der ist mir sehr nah als Mensch. Also so würde ich da rangehen. Ob ich damit die ganze Branche beeinflussen kann, bin ich nicht ganz so sicher. Aber das fände ich eine schöne Verbindung zwischen Datenanalyse, Datenjournalismus, Datenvisualisierung und journalistischer Arbeit.
Wie ist denn da deine Einschätzung bezüglich der Open-Data-Bewegung? Du hast jetzt gerade Informationsfreiheitsgesetz angesprochen. Wird das überall da, wo es wichtig ist für JournalistInnen, deiner Erfahrung nach auch wirklich ernst genommen und gelebt? Oder hörst du da häufiger, dass die JournalistInnen da noch vor großen Herausforderungen stehen, weil sie die Informationen nicht bekommen, die sie eigentlich haben möchten?
Also auch das hat sich meiner Meinung nach während Corona zumindest verbessert. Ich war in Dortmund bei dieser jährlichen Konferenz und da war ein Vertreter vom RKI und da ging es um die Probleme, die positiven wie negativen. Das RKI hat Sideline auch über Datawrapper Daten bereitgestellt. Das war sehr gut. Die haben die kostenlose Version benutzt, völlig okay, kein Problem. Was für Ärger gesorgt hat, ist, dass teilweise ohne Rücksprache, was weiß ich, Headlines der Tabellen geändert wurden. Und das hat dazu geführt, dass dann bei diversen ARD-Anstalten die Skripte nicht mehr funktioniert hatten, weil die hatten sich alle Skripte gebaut. Da hatte wiederum ein Kollege aus Süddeutschland, der Dominik Witzenberger, hatte was gebaut, um aus A, Data Wrapper automatisch abzurufen und zu visualisieren. Nur wenn da was verändert wird in den Beschreibungen, dann geht das natürlich kaputt. Und ich denke, das war durchaus ein Learning für beide Seiten. Also vorher, glaube ich, gab es beim RKI nicht so richtig. Also ich mutmaße jetzt aus dem, was ich gehört habe bei dem Vortrag, dieses Verständnis, dass da viele Leute auf bestimmte Vorhersagen und Genauigkeit und gleiche Abläufe angewiesen sind, weil sonst was durcheinander kommt, das war für alle neu. Ich meine, Corona war ja auch für alle neu. So, und ja, das wäre eine Form. Also Daten bereitstellen, erstmal die Formel suchen und sagen, wir sind noch nicht perfekt, sagt uns, lasst uns zusammenarbeiten. Bei der ersten Welle von Open Data war eine große Begeisterung spürbar. Ich weiß, dass ich mal in Bonn bei so einem Meeting im Rathaus gesessen habe, wo alle nicht so genau wussten, warum sind wir hier jetzt um 19 Uhr. Das war, glaube ich, zu unspezifisch. Die Hoffnung war, wenn wir das aufmachen, dann wird sich schon was finden. Und ich glaube, so hohe Datenbestände haben schon etwas Abschreckendes. Also wenn man da einmal die Lunte aufgenommen hat, wie so ein Detektiv und Sachen zusammengefunden, dann wird es interessant. Aber bis dahin ist es so ein bisschen wie das Telefonbuch lesen. Also da muss ich schon viel Glück haben, was ganz Tolles zu finden.
Ja.
So, und ich glaube, wir brauchen für die Zukunft komplexere Formen, die stark von Kommunikation begleitet werden und stark von Daten unterfüttert werden. Für alle möglichen Lebensbereiche. Und ja, ich glaube, da kommen nochmal neue Wellen an Datenanalytik und neue Angebote.
Letzte thematisch größere Frage. Du bist Innovationsmanager bei der Deutschen Welle, und beschäftigst dich ja täglich mit den neuesten, ich sag mal, medientechnologischen Errungenschaften, Innovationen, wie auch immer. Was gibt es da deiner Meinung nach gerade Spannendes? Was sind so deine großen Hoffnungsträger, wenn wir über den Journalismus der Zukunft sprechen?
Also ich komme im Moment aus einem recht schwierigen Bereich. Also zur Erklärung, das kann ja nicht jeder wissen. Also ich würde sagen, 90%, noch 95% meiner Zeit bin ich Innovation Manager beim Innovationsteam der Deutschen Welle und mache im Moment mein zweites Blockchain-Projekt. Das heißt, ich bin jetzt schon seit 5 Jahren mit Blockchain-Themen beschäftigt. Also ist so ein bisschen unpopuläre Meinung. Ich glaube, dass ein besserer Umgang mit Content-Rechten, Content-Daten, was Blockchain halt eigentlich verspricht, eine ganz, ganz große Chance wäre. Vielleicht Beispiel, siehe Mastodon. Also ja, eigentlich super verständlich, warum das super cool sein könnte von den Parametern her. Bisschen schwierig, da eben auf dieselbe Menge an Nutzern zu kommen wie in den großen Plattformen, wo es dann eben interessant wird, weil der Marktplatz so groß ist. Trotz all der Schwierigkeiten natürlich. Im Moment ist in diesem Bereich so eine Art Innehalten. Also ich glaube, da müsste noch ganz viel kommen, aber man muss unglaublich viel Zeit mitbringen, wahrscheinlich noch zwischen 5 und 15 Jahre, bis sich da nachhaltig was verändert, sodass zum Beispiel du deine Inhalte publizierst, ich meine Inhalte publiziere, die automatisch als deine oder meine Inhalte wahrgenommen werden, neue Formen der Monetarisierung entstehen. Also, dass da nochmal eine deutliche Veränderung kommt. Das wäre sehr wichtig, weil Informationen, Informationsgenauigkeit, Informationsverlässlichkeit haben Schaden genommen. Also in den letzten Jahren haben wir eine sehr viel stärkere Werbeeinnahme. Die Werbung wechselt halt ins Digitale. Das ist ein durchgängiger Prozess. Am besten kann man das, glaube ich, bei der New York Times ablesen, wie die immer mehr Umsätze über Abos machen, teilweise auch über digitale Werbung, aber immer weniger über Printwerbung. Also die könnten ja theoretisch, wenn der Printwerbemarkt noch große Chancen hätten, müsste das ja irgendwo noch hingehen. Aber das sinkt halt kontinuierlich. Also selbst, ne, zumindest die New York Times müsste dann ja so Pockets an Erfolg haben in dem Bereich. Das heißt, dieses ganze Geld verlagert sich ins Internet und es bekommt im Internet so halb gut, weil die Motivation für die Publikation von Inhalten dann halt eine andere ist. Man will gar nicht informieren, man will eigentlich nur Leute zum Kaufen bewegen. Und das hat sich deutlich verstärkt. Da ragen so ein paar Sachen raus. Ich finde zum Beispiel, die Wikipedia hat sich eher verbessert, ist wichtiger geworden. Ich gucke dauernd nach, wie sich was verhält, wie die Infos sind. Bin super dankbar für sowas wie die Wikipedia. In vielen anderen Bereichen muss ich mich durch so ein Dickicht an Fehlinformationen durchwühlen. So, also das geht von touristischen Informationen, ich will dahin, aber alle stehen mir im Weg und halten Schilder in den Weg und sagen, guck dir das mal an. Nein, will ich jetzt gar nicht. Bis hin zu wirklichen Verdrehungen, was richtig schlimm ist. Also auch dramatisch, also dass es Leute diesen Unterschied zwischen Realität und dessen, was objektiv oder fast objektiv wahr ist, und objektiv falsch ist, nicht mehr sehen können oder sehen wollen. Also, dass wir darüber debattieren, dass der Sturm aufs Kapitol stattgefunden hat und so, das ist schon sehr abstrus. Also, das ist bemerkenswert. Nicht das allererste Mal in der Geschichte, dass das so verdreht wird, also dass es so schwierig ist, so die Realität zu sehen, aber es ist nochmal eine Belastung, und zwar durch ein Tool, das Internet, das ja eigentlich gar nicht diese Intention hat. Also da wird es nochmal wahrscheinlich zu diversen Krisen kommen, bevor sich da nochmal nachhaltig was verändert. Also ist nicht so positiv im Moment. Im Moment steht viel im Weg. Das ist so mein Eindruck. Bei den anderen Themen bin ich, dadurch, dass ich so stark da eingebunden ist, im Moment nicht so ganz. Ein positives Thema würde ich auf jeden Fall gern erwähnen. Und zwar auch ein Projekt, das wir bei der Deutschen Welle haben. Die Kollegen, die wie Peggy und Halla und diverse andere, haben eine grandiose Software für die Lokalisierung von Inhalten gebaut. Da bin ich tatsächlich auch involviert. Da soll ich verhelfen, Kunden dafür zu finden. Also das ist jetzt gestartet. Das heißt Planix. Und die Lehre daraus, ich will gar nicht Werbung machen, ich will sagen, ein Team mit durchaus begrenzten Ressourcen wie unser Team, kann eine, ähnlich wie DataWrapper, eine super coole Übersetzungslösung bauen und dabei die ganzen Engines hier im Sprachbereich nutzen, die unglaublich gut geworden sind. Inklusive der neuesten Plattform wie Whisper von OpenAI für Transkription. Performt super. Das kannst du über APIs zusammenbinden und Planix ist eine Kombi und das ist vielleicht mein Tipp an andere. Guckt euch an, wo es einen Bedarf gibt, also eine Workflow-Verbesserung notwendig ist. Das macht Planix. Es verbindet vier Schritte, Transkription, Übersetzung, Untertitelung und Voice-Over in einem Tool. Für die, die es brauchen, ist ein relativ kleiner Markt, aber die, die es brauchen, haben immer mehr davon zu machen, ob bei YouTube oder sonst wo. So eine geführte Arbeitsabläufe, die wirklich leichter sind als alles, was wir vorher gesehen haben. Und das geht. Das ist wirklich interessant. Also OpenAI wächst uns zu als ein Bereich, den wir als eine Technologie, die so gefühlt über Nacht so einen riesen Sprung gemacht hat und jetzt ganz viele Möglichkeiten bietet.
Ja. Ja. Also Blockchain, KI, Transkriptionen, sämtliche Prozesse der Automatisierung, nehme ich jetzt von dir wahr, sind erstmal nicht nur herausfordernd, sondern vor allem auch promising.
Ja, du kannst da hingehen. Also
in 5 bis 15 Jahren.
Die Lösung von Meta habe ich jetzt noch nicht benutzt, aber ich habe mehrfach darüber gelesen, die kannst du auf deinem Laptop fahren. Da brauchst du jetzt nicht die Mega-Ressourcen für. Ja, du kannst mit verfügbaren Ressourcen, also Ressourcen, die dir und mir mit so ein bisschen, also einem Klimmzug zur Verfügung stehen, dafür nutzen, was Cooles zu bauen. Das ist schon, das wird spannend die nächsten 5 Jahre.
Was würdest du jetzt angehenden JournalistInnen raten? Womit sollten sie sich beschäftigen, wenn sie beispielsweise gerade raus sind aus der Uni oder mit dem Volo fertig sind oder mittendrin sind? Wie könnten sie sich deiner Meinung nach bestens positionieren im Markt?
Ja, also ich glaube, die wesentliche Aussage ist, sich nicht kirre machen zu lassen und zu versuchen, everybody's darling in jeder denkbaren Disziplin zu sein. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man da so reintritt und ich muss programmieren, ich muss Datenanalyse, ich muss dieses, ich muss jenes, das entspricht ja nicht der Neigung von wirklich jedem. Das gibt Leute, die interessieren sich dafür. Ich bin eher so typisch journalistisch breit angelegt. Ich arbeite dann da 2 Wochen drin, werde selten der Top-Experte, aber weiß ungefähr, was da läuft, kenne auch die Leute so ungefähr. Das ist meine Herangehensweise. Ich glaube, dass Journalistinnen und Journalisten, die jetzt da starten, Zutrauen haben sollten zum Erzählen, zum Finden einer Geschichte, die für Leute relevant ist. Ich nenne ein Beispiel, es gibt so einen Artikel draußen von einer sehr jungen, jetzt Venture-Capitalistin, hat einen eigenen Fonds gegründet, die hat geschrieben, das Internet hat keine Mittelklasse. Das finde ich interessant. Also zu sagen, ich beobachte da was, was einfach fehlt, das müsste besser sein. Ich nenne das andere, ich gehe zurück zu dem Beispiel von vorhin. Wenn ich glaube, mein jüngeres Ich, wenn, also ohne das, was ich jetzt an Lebenserfahrung gesammelt habe, dieses Thema mit den Formeln und Wassermanagement, das würde mich möglicherweise packen und dann würde ich daran rumstochern. Das Coole im Mediengeschäft ist ja, das sage ich immer allen, die gerade eine Frustration erlebt haben, in 3 Monaten kannst du wieder ganz oben auf dem Berg sein, und jeder hat vergessen, was vor 3 Monaten war, weil das Mediengeschäft halt doch relativ schnell in der Zyklik ist. Das ist ja nicht alles auf ewig angelegt. Und also gute Geschichten, gute Kontexte, Tools, mit denen man einen Nagel in die Wand kriegt, sind nach wie vor gefragt in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ja, dann so simpel wie möglich halten, weil die Komplexität kommt von selber.
Du bist ein Bücherwurm. Gibt es gerade spannende Bücher, die du empfehlen könntest, gerade fürs Gründen, über Kreativität, über Finanzierung etc.?
Also das hat ein bisschen nachgelassen, dadurch, dass ich so unter so einem Dauerfeuer an Eindrücken stehe. Worum ich mich bemühe, ist, Informationen aus Bereichen zu kriegen, wo ich denke, wieso ist das so? Also ich habe jetzt im Urlaub gelesen Apocalypse Never von Michael Schellenberger. Es geht um Why Environmental Alarmism Hurts Us All. Der ist seit 20 Jahren Umweltschützer, hat sehr viel Erfahrung in dem Bereich und behauptet, dass die sehr, sehr, sehr negativen Perspektiven, die manche Gruppen oder Vertreter zeichnen, gar nicht so hilfreich sind. Ich weiß, das ist schnell ein heißes Topic, nur ich finde, genau das finde ich interessant. Warum sagt jemand, das wird gar nicht passieren, so schlimm ist es gar nicht? Und kann er das begründen? Also er muss es natürlich auch begründen. Eine Ressource, die ich total liebe, ist der Newsletter von Hannah Ritchie. Mhm. Die ist die Datenchefin von Our World in Data. Mhm. Schreibt da ganz viel und die hat einen Newsletter, Sustainability by the Numbers. Den finde ich absolut großartig. Also die ist einfach ein wacher Kopf, der mit Daten gute Geschichten erzählt, Woche zu Woche, geht über eine relativ breite Plattform. Sie hatte neulich einen Chart, wo sie gesagt hat, die Extreme in dieser Klimadebatte, also wieder dieses Klimathema, weil das im Moment tatsächlich ja alle uns allen Sorgen macht. Die Extreme zu sagen, es gibt überhaupt keinen Klimawandel und dieser Klimawandel ist schon, wird zum Auslöschen unserer gesamten Gesellschaft führen, sind schwierig, weil sie überlagern die kleinen Schritte, die so von der Mitte ausgehend in die Richtung. Ich glaube, es ist schon wichtig, ist auch Alarm zu schlagen, ich will das gar nicht runterreden, aber es sorgt ja auch für viele Konflikte gerade. Und nehmen wir mal den anderen Konflikt, ich setze mich hin und sage, gibt es überhaupt nicht Klimawandel, das ist gerade eine Phase, 2, 3 Jahre haben wir einen heißen Sommer und danach geht das alles wieder normal. Wir können schön so weitermachen wie bisher. Das halte ich dann auch für genauso gefährlich. Und da dran zu arbeiten, gemeinsam Kraft zu entwickeln, das Problem zu lösen, das ist eine der Herausforderungen. Das ist ein schöner Newsletter zu dem Thema. Hannah Ritchie.
Super. Der kommt auf alle Fälle in die Shownotes. Vielen Dank. Mirko, gibt es irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was ich nicht erfragt habe?
Also, das hat sich jetzt so im Verlauf unseres Gesprächs. Das klingt vielleicht alles super kompliziert, aber ich habe für mich und mein Leben mit dieser Gründung sehr, sehr viel Glück gefunden. dass ich das geschafft habe, das mit umzusetzen, Leute zu aktivieren, langfristige Kontakte, Beziehungen zu Leuten zu haben, über mehr als 10 Jahre mit Gregor Eich zusammenarbeite, mit David Kokeling, mit Lisa, ich kann jetzt nicht alle auflisten, weil die Liste wird immer länger, aber wir haben ein recht enges Verhältnis zueinander, wobei ich immer sage, das hier ist keine Family, das ist ein Going Concern, das ist eine Firma. Also lasst uns da nichts vormachen und so tun, aber wir haben Spaß daran, wir machen das alle gerne. Alle, die ich da im Team erlebe, haben große Begeisterung für das, was sie tun und Freude daran. Und sie merken ja auch, dass das sehr, sehr stark genutzt wird. Das ist schon eine sehr positive Welt, in der ich mich da bewege. Das Zweite ist, dass wir auch aufgrund von negativen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe in der New Economy, wo so Kontrollverlust und Schulden und so weiter habe ich auch mal erlebt, dass wir das sehr stabil finanziell aufgestellt haben. Klar, ist ein Luxus, der sich so allmählich entwickelt, aber wir halten auch alle zusammen. Also, sagen wir, ich muss jetzt nicht ständig aufs Konto gucken, ob wir nächsten Monat die Gehälter bezahlen können. Also das ist für die nächsten 2 Jahre jetzt kein Problem, so ungefähr.
So. 2 Jahre?
Ja, so. Also OMG. Einfach.
OMG.
Ist
Wahnsinn.
Sagen wir, wenn jetzt nicht ganz was ganz, ganz Schlimmes passiert, braucht man sich darum wirklich keine Gedanken machen bei uns. Trotz Toll. Des Wachstums. Also wir haben jetzt gerade 5 neue Leute eingestellt in der letzten.
Ja, habe ich gesehen.
Und das ist sehr positiv. Und ja, wir versuchen auch du hast das ja auch angesprochen, dass Leute happy sind. Also im Ausgleich für dieses Engagement versuchen wir, das so positiv wie möglich zu gestalten. Wir haben Budgets für Ausbildung, du kannst hier Bücher kaufen, du kannst zu Seminaren gehen. Es gibt so ein jährliches Budget, wo das du dann nutzen kannst, um da einfach hinzugehen und zu sagen, da will ich jetzt hin, das ist eine interessante Konferenz in Porto oder möchte ich mal zuhören, dann machst du das. Teilweise sind es auch ganze Gruppen. Wir waren jetzt mit knapp 16 Leuten in Perugia. Also es war keine Verpflichtung zu gehen, aber man konnte. Das war auch sehr cool. Wir hatten sogar eigene T-Shirts. Es war echt super. Und ein großes, so wie das heute so ist, ach ja, keiner muss das tragen, selbst wenn er eins haben wollt, aber dann nur in Berlin tragt, aber nicht in Perugia und so weiter und so weiter. Also alles recht easy. Und trotzdem haben wir dann alle in unseren Data-Web-T-Shirts herumgelaufen.
Sehr schön. Und wenn ein Unternehmen es schafft, jemanden abzuwerben von der New York Times, dann ist das nur Prädikat für Arbeitgeberattraktivität, oder?
Ja, das ist in dem einzelnen Falle bei Gregor. Ich hoffe, dass das für ihn genau das war, was auch richtig war. Aber ich habe zumindest, das weiß ich, bin dem Schritt zur New York Times für 4 Jahre nicht im Weg gestanden, habe rumgezetert. Da kann man auch Gregor zu befragen, ob ich jemals gemeckert habe, wird er sagen, nee, hat er nicht.
Sehr schön. Mirko, ich danke dir 1000-mal für deine Zeit und für deine spannenden Antworten und Einblicke und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit DataWrapper und all deinen anderen Aktivitäten und Projekten. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Genau dasselbe wünsche ich dir und deinem Team auch.
Danke dir.
Rat ab für dein Startup. In diesem Podcast spreche ich mit Gründern, um zu verstehen, wie sie ticken und was sie ausmacht. Finden wir es gemeinsam heraus. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach auf Twitter. Mein Handle ist Lynda420. Das ist LYNDA420. Ich bin Lynda Rath und wir hören uns bei der nächsten Sendung wieder. Tschüss!